Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 24. Mai, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen schönen Freitagabend, Frau Kneißl.
Ja, ein außergewöhnlicher Termin für uns beide. Meistens sind wir Early Birds. Heute sind wir nicht Nachteulen, Gott sei Dank, wie das auch schon der Fall war. Es ist ein angenehmer Frühlingsabend für uns beide und ich darf auch Ihnen einen solchen wünschen.
Ja, Frau Kneißl, Sie haben es schon richtig ausgeführt, heute mal ausnahmsweise an einem Abend. Wir haben beide so viele Termine gehabt, dass das tatsächlich die einzige Möglichkeit war. Und ja, wir haben heute an diesem schönen frühlingshaften Freitagabend viele spannende Themen, über die wir sprechen möchten. Wir möchten über ein brisantes Treffen zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping in Peking debattieren, über die sich zuspitzenden Spannungen zwischen den USA und Kuba sowie bösartige Drohungen aus Litauen gegenüber Russland. Aber zunächst, Frau Kneißl, wie immer die Nachfrage, wie geht es Ihnen, wie war Ihre Woche? Ich habe gesehen, Sie haben wieder tausende Kilometer zurückgelegt, diesmal nicht in einem Auto, sondern mit dem Nachtzug nach St. Petersburg. Also wie war Ihre Woche und wie geht's Ihnen, Frau Kneißl?
Vielen Dank, Gott sei Dank bin ich wieder zu Hause. Ich darf sagen, glücklicherweise, es geht uns allen gut. Es sind nur gerade nach dem langen Winter hier in diesen Sumpfgebieten die Moskitos geschlüpft, also die Mückengelsen, wie man sie nennen mag. Und das ist also eine Menge an Gelsen. Ich glaube, das sind nicht hunderte, tausende, das sind für mich Trillionen. Man kann sich einsprühen, alles Mögliche, es bringt nichts. Also auch die Hunde, Ponys, alle sind etwas müde. Wir schützen uns so gut wir können, aber es wird hoffentlich in ein paar Wochen, wenn die größten Wasserlacken und Sumpfgebiete ein bisschen trockener sind, wird es hoffentlich besser. Aber das soll nicht das größte Problem sein. Es zeigt nur, wie also nach einem langen Winter dann die Moskitosaison anfängt. So, es ist aber nur eine Fußnote. Ansonsten darf ich sagen, es ist glücklicherweise hier soweit alles gesund wohl auf. Ja, ich hatte eine intensive Woche. Ich war für die Gorki-Aktivitäten in St. Petersburg. Wir hatten einige interessante runde Tische. Unter anderem auch zu dem Thema, wie geht's weiter mit der makroökonomischen Disziplin als solchen. Ein sehr interessanter neuer Kollege, der in St. Petersburg unterrichtet, Professor Kasi Sobhak, er ist ursprünglich aus Bangladesch stammend, ist aber in Malaysien aufgewachsen und gehört zu den neuen Koryphäen im Bereich der Ökonomie und war ein sehr, sehr interessanter Abend mit ihm und heißer Debatte. Ich hatte einen größeren Vortrag wiederum an der Bergbauuniversität rund um die Lage am Persischen Golf und noch so einige andere Aktivitäten. Ich bin dann wirklich etwas geschlaucht in den Zug gesprungen. Und heute war ein besonders sympathischer Tag hier in Kasimov. Ich bin gestern noch heimgekommen. Ist unsere Distriktshauptstadt. Ich hatte in der Früh die Präsentation der russischen Version meines Buches Prinz Eugen. Das habe ich an sich im Jahr 2019 schon mal vorgestellt. Das war aber jetzt nicht mehr im Druck vorhanden. Und die Kulturabteilung unserer Stadt hat es nachdrucken lassen. Und die heutige Buchpräsentation war wirklich äußerst sympathisch gemacht in einer Kinderbibliothek mit Auditorium aus allen Altersgruppen. Sehr kluge Fragen gestellt rund um den Eugenio von Savoyen. Die haben sich wirklich eingelesen, vorbereitet. Die Moderatorin war also beste Moderation, die man sich nur so wünschen kann, im Sinne von Vorbereitung und einfach sympathisch mit Musikeinlagen. Diese Bibliothek ist ursprünglich eine Gründung der Tochter von Hans Christian Andersen, einem uns allen wohlbekannten Märchenautor. seine Tochter Hansen, die einen, ich glaube, Dänen oder Schweden heiratete, die hat in St. Petersburg gelebt und die Werke von ihrem Vater Hans Christian Andersen ins Russische übertragen. Also Andersen-Märchen sind in Russland weit verbreitet, sehr beliebt. Und diese Dame hatte in Kasimov ihren Wohnsitz. Also war im Sommer, glaube ich, immer wieder hier. Also da gibt es einige schöne Erinnerungen und Verbindungen. Und danach war ich noch am Fach in so einer Berufsschule für junge Ingenieure, die in Richtung Öl und Gas gehen. Hatte auch dort einen kurzen Vortrag. Wohlgemerkt 14- bis 18-Jährige, also Berufsschule. Ich war sehr beeindruckt, dass ich nicht einmal sagen musste, legen Sie Ihre Telefone weg, weil das muss ich sonst immer wieder sagen. Die hatten ihre Telefone bereits weggelegt. Haben interessiert zugehört. Ich habe es gewechselt zwischen Russisch und Englisch und eine Dame hat mir dann bei den Simultanen wieder geholfen, wenn ich ins Englische wandern musste. Aber die haben auch so tolle Fragen gestellt. Ich war ganz weg. Und das war insofern ein netter, intensiver Lehrtag, diesmal nicht in Moskau oder St. Petersburg, sondern in unserer kleinen Distriktshauptstadt Kasimov.
Ja, hochinteressant. Sie hatten mir es im Vorgespräch schon erzählt, an einer Oberschule, da hat man, also oder in einer an einer Berufsschule, das sind in der Regel in Deutschland oder auch in Österreich die Schulen, da würden sie hinkommen und da würden alle Jugendlichen mit dem Handy da sitzen und sie wären froh, wenn überhaupt irgendjemand sich bereit erklären würde, eine Frage zu stellen. Und deswegen, ja, es ist eben dieser massive Unterschied in der Bildungslandschaft zwischen Russland und Europa, dem Westen und insbesondere den deutschsprachigen Staaten. Ich habe das ja auch erlebt, als ich vor Ort war und damals bei Ihnen im vorletzten Jahr eingeladen war an der Universität und einen kleinen Vortrag gehalten habe. Da war ich auch wirklich schwer erstaunt darüber, wie gebildet diese jungen Menschen sind.
Wie adrett angezogen.
Und wie adrett angezogen sie alle sind und aufmerksam waren, den Blickkontakt gewahrt haben. Ich war damals tatsächlich eine Woche später an der LMU hier in München eingeladen. Und die Studenten dort, das war das komplette Gegenteil, waren alle zu spät, komplettes Desinteresse. Und von den 30 Anmeldungen waren, glaube ich, nur 7 oder 8 wirklich anwesend. Und wie gesagt, die haben sich in die letzte Reihe gesetzt, Laptop aufgeklappt und waren abwesend, ja. Also das war ein enormer Kontrast. Auch dafür lohnt es sich mal, ins Reich des Bösen nach Russland zu reisen, um sich dort ein eigenes Bild zu machen. Frau Kneißl, ich würde sagen, jetzt steigen wir auch mal ein in das geopolitische Geschehen der vergangenen 7 Tage. Es war nämlich wieder einiges los und die wichtigste Meldung, das wichtigste Ereignis war ganz klar diesen Dienstag und Mittwoch, hat diesen Dienstag und Mittwoch stattgefunden, denn dort stattete Russlands Präsident Wladimir Putin einen Staatsbesuch in Peking ab. Dabei haben Putin und Xi Jinping bei ihrem Gipfel gemeinsame Erklärungen verabschiedet, in denen sie sich für Verhandlungen im Ukraine-Krieg ausgesprochen haben, die US-israelischen Angriffe auf Iran verurteilten und eine enge militärische Zusammenarbeit angekündigt haben. Sie haben zudem die Angriffe auf souveräne Staaten und Führungen sowie die von den USA dominierte Weltordnung kritisiert und betonten ihren Anspruch auf eine multipolare internationale Ordnung. In einer separaten Erklärung verurteilten beide Staaten hinterhältige Militärschläge gegen andere Länder, die Ermordung von Vertretern der Führung souveräner Staaten sowie die dreiste Entführung nationaler Führer zum Zwecke eines Schiedsgerichts. Xi Jinping sagte, ich zitiere ihn einmal, die Welt ist heute alles andere als friedlich. Unilaterismus und Hegemonie stellen eine ernste Gefahr dar und die Welt läuft Gefahr, in das Recht des Stärkeren zurückzufallen. Frau Kneißl, was nehmen Sie aus diesem Gipfeltreffen mit? Was sind für Sie die wesentlichen Erkenntnisse?
Ja, das ist gelebte Besuchsdiplomatie. Man behält es nicht dabei, dass man sozusagen nur auf Ministerebene, Beamtenebene die Kontakte eng pflegt, sondern es sind hier 25 Jahre Partnerschaft im größeren Stile entwickelt worden. Und das hat übrigens angefangen schon unter Jelzin. 1997 gab es einen ersten großen Gipfel, damals mit, ich glaube, es war Präsident, war damals Simin Xiang. Und das war wirklich eine wesentliche Wolte in den Beziehungen zwischen diesen beiden großen Nachbarstaaten mit der langen Grenze. Es waren bis in die Mitte der 1990er Jahre dort rund 17 offene Grenzkonflikte. Und diese zu lösen, das bedurfte also vieler diplomatischer Knochenarbeit, wie ich immer wieder sage. Also da geht es dann nicht um die großen Fotos und Handschläge, sondern um das, was man wirklich an Detailarbeit im Hintergrund leisten muss. Es wurden diese Grenzkonflikte gelöst. Es ging ab 2004 dann zwischen Präsident Putin und seinem damaligen Gegenüber immer mehr in eine Verdichtung eines Energiedialoges. Russland hat aber jahrzehntelang mehr auf die europäischen Märkte gesetzt. Also man sieht den Pipeline-Ausbau westsibirischer Erdgasfelder in Richtung vor allem Deutschland und dann auch Österreich, Italien, Ungarn. Man hat den asiatischen Markt nicht in dem Umfang bedient, wie man meines Erachtens das schon zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt hätte machen können. Man hat in den letzten Jahren dann aufgeholt. Und jedenfalls, wir sprechen hier von jahrzehntelangen, sehr, sehr verdichteten Beziehungen. Bei diesem Besuch war neben Energie, Infrastruktur, Zusammenarbeit vor allem auch das Thema Bildung, akademischen Austausch, Schüleraustausch einen wichtigen Stellenwert. Ich habe das insofern auch von innen her ein bisschen verfolgt, als allein von unserer Uni St. Petersburg. Ich glaube, da waren um die 400 Dozenten, Universitätslehrer. Die Universität hat zehntausende Mitarbeiter. Also es war eine Riesendelegation, die hier Teil dieser Präsidentschaftsdelegation war. Übrigens, was ich gelesen habe, die russische Delegation war dreimal größer als die chinesische Delegation in diesen Bereichen auch. Also das russische Interesse an dieser Fortführung und Konkretisierung und detaillierten Zusammenarbeit ist umfassend. Man hat im Energiebereich ein wesentliches Dossier, ich würde sagen zentimeterweise, weitergebracht. Zum großen Durchbruch kam es nicht. Das ist die Power of Siberia Nummer 2. Das ist eine Erdgaspipeline, die von Gazprom in Richtung China führt, und zwar durch die Mongolei. Power of Siberia Nummer 1 führt an Mongolei vorbei. Hier ist man sich auch bei diesem Besuch oder im Vorfeld nicht einig geworden über Preisfragen, bestimmte Volumina und andere sehr, sehr wichtige Punkte, um dann so etwas wie ein handfestes Erdgasabkommen zu haben, Lieferabkommen. Aber ansonsten war es ein, würde ich sagen, ein weiterer Schritt in einer langen Liste von Besuchen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin haben sich bislang über 40 Mal getroffen in so einem Format, ja. Also, da kann man daraus erkennen, wie eng das ist, und der nächste Besuch soll beim ASEAN-Gipfel vielleicht sein, diesen November.
Was hat dieses Treffen denn für eine Sprengkraft bzw. für eine Aussagekraft für den Westen? Was lesen Sie daraus? Was bedeutet das für uns hier in Europa im Westen?
Dass sich ja zwei große Staaten, der größte Exporteur von Energie und Bodenschätzen aller Art, ja, also bei Russland geht es ja nicht nur um Öl und Gas und Kohle, Russland exportiert von allem wirklich, also in unter den ersten 3, 4 jeweils. Der größte Exporteur dieser Rohstoffe auf der einen Seite und der größte Importeur der Rohstoffe auf der anderen Seite sind miteinander in einem sehr, sehr strukturierten und engmaschigen Vertragswerk verbunden und worauf beide auch immer wieder hinweisen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für uns in Erinnerung zu rufen. Sie sagen, wir haben keine militärische Allianz gegen irgendjemanden. Wir haben eine sehr enge Partnerschaft. 2022 nannten sie diese Partnerschaft auch ohne Grenzen, also without limits auf Englisch. Und was das für den Westen bedeutet, ist, dass man eigentlich bei den wirklich großen Fragen, die ja jetzt den Westen zunehmend erschüttern, nämlich wie kommt man zu bestimmten Ressourcen, dass sie da einfach nicht am Tisch mit dabei sind. Und was europäische Regierungsverantwortliche immer wieder vermissen lassen, ist, sie verstehen nicht, dass sie Mitbewerber sind in einem globalen Wettlauf um bestimmte Ressourcen. Und dass beispielsweise Flüssiggastanker aus dem Persischen Golf eher Kurs nehmen auf die asiatischen Märkte. Und das ist nicht nur China, aber natürlich der größte Käufer. Und hier müssen deutsche oder italienische Firmen einfach konkurrieren. Und oftmals ziehen sie den Kürzeren. Also ich glaube, und wenn man jetzt noch eine Sache hinzufügt, nämlich wie oft lassen sich österreichische, deutsche, Brüsseler Politiker vernehmen, also die Chinesen dürfen das gar nicht, das kommt gar nicht in Frage, dass China mit dem Iran noch Geschäfte macht oder China mit Russland. China muss sanktioniert werden, ja. Also diese sogenannten Sekundärsanktionen. Ja, also das ist dann die Reaktion des Westens und das kommt nicht gut an, ja, und das führt auch zu nichts. Wir hatten die Woche zuvor Präsident Trump, ich habe letzte Woche spontan in unserem Gespräch gemeint, diese Woche kommen die Erwachsenen. Und als solches empfinde ich das auch. Trump meinte, sein Besuch sei toller gewesen, also er hätte das schönere Protokoll gehabt, was auch immer. Das hat er sich nicht nehmen lassen, das sozusagen als Unkenruf abzusetzen. Aber ich würde sagen, die Vertrautheit ist stärker bei diesen beiden Herren, Xi Jinping und Wladimir Putin, als jetzt zwischen einem Xi Jinping und einem Trump. Und die Europäer bekommen auch immer seltener Termine in China. Also als der deutsche Außenminister Wadewuhl nach China reisen wollte, um den Besuch von Merz vorzubereiten, hatte er einfach keinen Termin. Er hat die Reise dann in allerletzter Minute wieder abbrechen müssen. Wir erinnern uns an verschiedenste andere Bilder einer von der Leyen oder einer Callas, die einfach auch keine Termine erhielten. Und das, würde ich sagen, zeigt doch schon sehr viel, weil mehr vor den Kopf stoßen kann man einen Anwärter nicht, als zu sagen, sorry, aber wir haben heute keine Zeit für Sie.
Ja, das grenzt schon fast an eine Demütigung. Und das, wie Sie es eben hier ausgeführt haben, das nehme ich auch ich als ganz zentrale Erkenntnis für uns in Europa mit. Wir spielen keine Rolle mehr auf dem großen geopolitischen Schachbrett. Das ist die nüchterne Erkenntnis aus diesem Treffen in Peking zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping. Und Frau Kneißl, wir bleiben mal bei Wladimir Putin und Russland, denn diese Woche kam es zu einem Schlagabtausch zwischen dem litauischen Außenminister, der in einem am Montag erschienenen Interview für die Neue Zürcher Zeitung, die NZZ, Europäer auf einen Krieg gegen Russland eingestimmt hat und starke beziehungsweise teilweise schon verstörende Worte mit Blick auf die russische Exklave Kaliningrad, mit der Litauen im Westen eine Landgrenze hat, ausgeführt hat. Er sagte, ich zitiere einmal den litauischen Außenminister, wir müssen den Russen zeigen, dass wir ihre kleine Festung, die sie in Kaliningrad errichtet haben, durchdringen können. Die NATO hat die Mittel, die russischen Luftverteidigungs- und Raketenbasen dort im Ernstfall dem Erdboden gleichzumachen. Gefragt danach, ob er wirklich glaube, dass ein Westeuropäer bereit ist, für ein Dorf in Litauen zu sterben, da antwortete der Diplomat. Ich habe keine Zweifel. Es sind schon heute NATO-Truppen in Litauen stationiert. Alles, was ich bei ihnen sehe, bestätigt mir das. Es gibt klare Pläne, wie unsere Region verteidigt werden soll. Deutschland übernimmt dabei die zentrale Verantwortung. Daraufhin hat jetzt auch der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch im russischen Staatsfernsehen reagiert. Er sagte, dass diese Aussagen an Wahnsinn grenzen, und außerdem erklärte er, dass diese Aussagen zeigen würden, wie verantwortungslos Politiker in den baltischen Ländern seien. Man dürfe sie nicht ernst nehmen. Die baltischen Staaten, sie seien geradezu manisch, antirussisch eingestellt, was sie blind für die Zukunft und ihre eigenen Interessen mache, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Provokation ein? Ist das ernst zu nehmen oder ist das reine Rhetorik?
Ich würde es ernst nehmen, aus folgendem Grund schon heraus. Wir hatten ist schon 2 Jahre her, 2024, das erste große NATO-Manöver. Das dauerte ganze 3 Monate, von Februar bis Mai. Und es war das erste große Manöver seines Zeichens seit dem Kalten Krieg, seit den 1980er Jahren, in dem das Szenario geübt wurde, ein Abkappen von Kaliningrad, Königsberg, beziehungsweise vom östlichen Baltischen Meer und damit St. Petersburg abzutrennen von der Versorgung. Das waren die Planungsmanöver. Man hat dasselbe Manöver jetzt in einer aktuellen NATO-Übung noch einmal durchexerziert. Und es war übrigens schon vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, fürchtete man damals in Moskau, das war zumindest der Gegenstand einer Stalin-Biografie, die ich neulich las, dass die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion angreifen würde aus dem Norden. Sie kamen dann über Smolensk, so wie die französischen Truppen auf dem Landwege, mit einer riesigen Panzereinheit. Und sozusagen diese weiche Flanke, St. Petersburg und Kaliningrad, die Exklave, Enklave, wie immer man es sehen will, aus welcher Warte, ist zweifellos ein militärisches Thema, ja, das immer wieder sowohl von NATO als auch von russischer Seite durchgespielt wird, ja, also spielen unter Anführungszeichen, indem man einfach übt, was könnte passieren, wenn dieses oder jenes erfolgt. Und daher ist diese sehr harte Rhetorik, dieser Verbalabtausch, ist ernst zu nehmen. Also hier spielen gewisse Leute mit dem Feuer, wenn sie sagen, sie haben das ja sehr detailliert zitiert. Ich habe das Zitat gar nicht in dieser Stärke, Härte im Kopf gehabt. Aber ihre kleine Festung, sozusagen Kaliningrad, werden wir uns schnappen aus litauischer Sicht. Das ist sehr, sehr harte Rhetorik. Und wenn man das eben vor dem Hintergrund liest, was an NATO-Manövern in genau diese Richtung läuft, dann sollte man das nicht unterschätzen, was auf dem Spiel steht.
Ja, und wir bleiben mal im Baltikum und bei den Spannungen, die dort seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges auch mit Russland ausgebrochen sind. Es hat sich jetzt nämlich diese Woche der russische Auslandsgeheimdienst, der SWR, mit einer klaren Warnung an Lettland gerichtet. Am Dienstag hat der SWR ausgeführt, dass die Ukraine vom baltischen Territorium aus Drohnenangriffe auf russisches Staatsgebiet vorbereitet. Vorausgegangen waren massive ukrainische Attacken, bei dem auch Ziele in der russischen Hauptstadt Moskau getroffen wurden. Die Anschuldigungen aus Moskau, sie wiegen schwer. Ukrainische Drohneneinheiten seien bereits auf mehreren lettischen Militärbasen stationiert worden, so der SWR. Riga habe Kiew die Nutzung seines Territoriums für Angriffe gestattet. Ich zitiere einmal, der SWR führte aus, die Koordinaten Koordinaten der Entscheidungszentren auf lettischem Territorium sind wohl bekannt. Die NATO-Mitgliedschaft, sie werde jene nicht vor gerechter Vergeltung bewahren, die Terroristen Beistand leisten. Lettlands Staatsspitze reagierte umgehend. Der Präsident des Landes bezeichnete die russischen Behauptungen als Lügen. Die Ministerpräsidentin stellte unmissverständlich klar, wir haben der Ukraine niemals erlaubt, unser Territorium oder unseren Luftraum für Verteidigungsschläge gegen Russland zu nutzen. Zusätzliche Brisanz erhielt die Situation durch einen Zwischenfall am gleichen Tag. Zum ersten Mal überhaupt feuerte ein NATO-Kampfjet im baltischen Luftraum eine Drohne ab. Ein rumänischer F-16-Jet stationiert in Litauen holte ein ukrainisches Flugobjekt vom Himmel, das sich offenbar in den estnischen Luftraum verirrt hatte. Ja, Frau Kneißl, wie ernst zu nehmen sind da diese Auseinandersetzung jetzt in dem Fall zwischen Russland und Lettland? Wie besorgt sind Sie und wie gefährlich ist das in Anbetracht von NATO Artikel 5?
Sehr gefährlich. Also, und fügen wir da noch hinzu, wir haben in Lettland eine sehr, sehr große russische ethnische Bevölkerungsgruppe, also russisch-ethnisch Russen. Fast 50%. Wer nicht perfekt Lettisch spricht und entsprechende Prüfungen abschließt, wird ausgebürgert. Also da können sie noch so lange dort gelebt haben und die Sprache vielleicht nicht eben umfassend. Aber wenn sie nicht entsprechend lettisch dann auch ein bisschen nach zu Hause sprechen, dann riskieren sie die lettische Staatsbürgerschaft. Das ist schon wirklich Hunderten, wenn nicht vielleicht auch schon Tausenden Menschen so ergangen. Also wir haben ein EU-Mitglied, Lettland, das aufs Gröbste internationale Konventionen wie den Entzug, wie das Recht eines Menschen auf Staatsbürgerschaft. Also den Entzug der Staatsbürgerschaft, die Staatenlosigkeit, das ist, wir haben es ja in einem anderen Zusammenhang, nämlich mit einer persönlichen Situation vor ein paar Wochen mal diskutiert, aber Lettland ist das Tagespraxis fast, ja, die Ausbürgerung. Also das ist nur ein Punkt, der noch hinzuzufügen ist. Warum füge ich den hinzu? Vor einigen Tagen gab es ist in Kraft getreten ein neues Gesetz, wonach es möglich ist, russische Bürger, die in irgendeiner Form verhaftet werden, vor einem rechtlichen Problem stehen, diese zu schützen. Also das ist grundsätzlich konsularischer Schutz, diplomatischer Schutz von eigenen Bürgern, aber ich würde sagen, angesichts der Tatsache, dass wir eine ganze Reihe von Konflikten auch auf dieser Ebene der Volksgruppen haben, das betrifft die Ukraine, das betrifft die baltischen Staaten, ist eine Gemengelage da, wo vielleicht noch einen Schritt weiter und man steht vor einer größeren Konfrontation. Und die Lust an der Provokation ist bedauerlicherweise bei einigen Politikern besonders ausgeprägt.
Ja, vor allen Dingen auch bei den baltischen Politikern. Da beobachten wir diese Form der Provokation ja auch schon sehr lange. Man spielt da mit dem Feuer. Und Frau Kneißl, wir blicken mal jetzt von dem Konflikt hier im Westen zwischen Russland und der Ukraine rüber nach Israel und den Krieg in Nahost. Denn dort hat die israelische Marine jetzt in dieser Woche sämtliche Schiffe der neuesten sogenannten Global Sumut Flotilla abgefangen und deren Besatzungen in Gewahrsam genommen. Mehr als 50 Boote mit insgesamt 428 Aktivisten aus über 40 Ländern wurden rund 300 Kilometer vor der Küste Gazas gestoppt und im israelischen Hafen Ashdod festgesetzt. Dort sollten die Festgesetzten dann konsularische Unterstützung erhalten, bevor über ihre Abschiebung jetzt in den nächsten Tagen entschieden wird. Itamar Ben-Gvir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, der verbreitete diese Woche stolz ein Video über seine sozialen Kanäle, in dem er die von der Flotilla entführten Aktivisten in einem israelischen Hafen demütigt und verhöhnt, während diese Gefesselten am Boden knien. Er sagte in dem Video: Schaut, wie verringert sie jetzt sind. Keine Helden, Unterstützer des Terrorismus. Ich bitte Netanyahu, sie mir für eine lange Zeit in den Antiterrorgefängnissen zu übergeben. So führte er das in diesem Video aus. Und an die Gefangenen gerichtet sagte er: Willkommen in Israel. Wir sind die Besitzer dieses Hauses. Das Ganze während diese am Boden knieten. Dazu wurde noch die israelische Hymne abgespielt. Unter den Gefangenen befinden sich auch 29 italienische Staatsbürger, aber auch Franzosen und Deutsche. In Frankreich und Italien löste der Auftritt massive, deutliche politische Reaktion aus. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reagierte zuerst mit einer Nachricht bei Twitter X. Sie schrieb dort: Die Bilder des israelischen Ministers sind inakzeptabel. Es ist unzulässig, dass diese Demonstranten, darunter viele italienische Staatsbürger, einer solchen Behandlung ausgesetzt werden. Die italienische Regierung unternimmt auf höchster institutioneller Ebene unverzüglich alle notwendigen Schritte, um die sofortige Freilassung der beteiligten italienischen Staatsbürger zu erreichen. Und auch der französische Außenminister meldete sich bei Twitter zu Wort und erklärte, den israelischen Botschafter einzuberufen, um unsere Empörung zum Ausdruck zu bringen und Erklärung zu erhalten. Ja, von der Bundesregierung in Deutschland ist bisher nichts zu hören. Das Auswärtige Amt, das hüllt sich in Schweigen, nicht einmal, ob den mindestens 4 deutschen Beteiligten konsularische Hilfe gewährt wurde, ist sicher. Von einer Einbestellung des israelischen Botschafters ganz zu schweigen. Ja, Frau Kneißl, wie ist das einzuschätzen und welche Folgen könnte das womöglich haben? Und wie sehen Sie da auch diese Aussagen des Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir?
Ja, fangen wir vielleicht mit Ben-Gvir an. Der überschreitet mittlerweile alles, was man noch irgendwo ein kleines Tabu nennen kann. Ich würde sagen, er hat mit seinem Video und diesen brutalen Aussagen und der ganzen Vorgehensweise Israel sicherlich einen Bärendienst als solchen erwiesen, aber er hat einfach das getan, was tagtäglich Palästinensern gegenüber widerfährt, was tagtäglich der libanesischen Bevölkerung passiert, die im Südlibanon von den Israelis auf diese Art und Weise entweder durch Drohnen massenhaft abgeschossen werden oder eben im Falle von Verhaftungen derartigen Prügeleien ausgesetzt sind und Erniedrigungen. Ein Fall, den wir bislang im Gespräch noch nicht behandelt haben, aber vielleicht ist es jetzt hier der richtige Zeitpunkt, das zu nennen. Es gibt im Moment übrigens auch eine größere diplomatische und darüber hinausgehende Auseinandersetzung zwischen Tel Aviv und Washington. Es geht hier um einen Artikel aus der New York Times von vor ein paar Wochen, wo ein renommierter New York Times-Journalist akribisch recherchiert hat, mehrere schwere Vergewaltigungsfälle an Palästinensern in israelischen Gefängnissen. Also wir sprechen hier von Vergewaltigung von männlichen Häftlingen mit Gegenständen und entsprechenden Filmen. Also grauenhaft, wenn man die Details dieses Artikels liest. Netanyahu hat jetzt gerade ein mediales Verfahren angestrengt gegen die New York Times, aber die Recherche ist wasserdicht. Und ich erwähne das deswegen, weil das, was Palästinensern auf brutalste Weise im größten Umfang tagtäglich passiert, das ist jetzt in diesem Fall eine Reihe von Staatsbürgern, ob aus Deutschland, Italien, Schweden, wo auch immer kommend. Ja, so ist man mit diesen umgegangen. Und man hat übrigens diese Flottille in internationalen Gewässern abgefangen. Also die waren gar nicht in israelischen Küstengewässern. Und das ist nicht zum ersten Mal passiert. Greta Thunberg ist, glaube ich, schon einmal verhaftet worden und hat ihre Eindrücke abgegeben. Also hier die Israelis tun, ist mit dem Video wird eigentlich nur etwas bestätigt, was bedauerlicherweise brutale Praxis ist. Und das ist das, was mir als ein Kommentar dazu vielleicht hilfreich erscheint, um das Gesamtbild zu verstehen. Sie haben bereits klar darauf hingewiesen, dass zwar Paris und Rom und auch Madrid eben ihre entsprechenden Proteste eingelegt haben. Totale Funkstille in Berlin. Und auch, ich nehme an, auch in Österreich wurde nicht der israelische Botschafter einbestellt. Ich habe dazu nichts gelesen. Also, und es waren, glaube ich, auch ein ehemaliger Skifahrer war hier auch. Also es war jedenfalls ein österreichischer Staatsbürger auch an dieser humanitären Flotte beteiligt. Und daher ja, zeigt das, wie stark, also wie stark hier auseinanderdriften die Positionierung zur Palästina-Frage innerhalb der Europäischen Union. Es gab nie einen wirklich ganz klaren Konsens, wie umgehen mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Aber so tief wie jetzt der Graben ist, war er meiner Erinnerung nach noch nie. Also wir haben Regierungen, die sagen, Israel, so geht das nicht. Wir legen die Stopptaste ein. Wir wollen reagieren. Man hat sich jetzt gerade mal durchgerungen, dass man zumindest einige besonders radikale Siedler auf eine EU-Sanktionsliste vor einigen Tagen gesetzt hat. Und besagter Ben-Gvir und Finanzminister Smotrich haben auch bestimmte Sanktionen, glaube ich, die haben nicht mehr diese mögliche Reisefreiheit, beziehungsweise wurden sie auch angeklagt vom Internationalen Strafgerichtshof. Aber das sind sozusagen eher die Ausnahmefälle. Man lässt Israel walten. Es sind im Libanon trotz Waffenpause, trotz Feuerpause mittlerweile 3000 Menschen oder mehr von den Israelis abgeschossen worden. Ja, also die sind nicht in irgendeiner Weise in einem Gefecht gestorben, wie das in der russisch-ukrainischen Auseinandersetzung ist. Da stoßen Militärs in erster Linie aufeinander. Wir haben einen Einsatz von Drohnen, der grauenhaft ist. Ja, also wir haben eine Zerstörung von Landwirtschaft, von Wohnhäusern, von Energieinfrastruktur im Libanon, wo die Welt ziemlich laut schweigt. Ja, also da rührt niemand einen Finger für den Libanon, um sich den Israelis entgegenzustellen. Daher, das sind die Punkte, die ich vielleicht dazu kurz feststellen möchte. Ich glaube, dass Israel sich auf einen Pfad begeben hat, schon vor einigen Jahren, aus dem es kein Zurück gibt und der nichts mehr, aber wirklich überhaupt nichts mehr mit jenem Israel zu tun hat, dem die Welt noch applaudierte im Jahr 1967, als sie im Sechstagekrieg ihr Staatsgebiet binnen weniger Tage verdreifachten und die Welt war sozusagen ganz auf Seiten Israels in dieser arabisch-israelischen Auseinandersetzung. Diese Zeiten sind endgültig vorbei. Der Antisemitismus wächst, der Antizionismus und Israelis, die, ob sie nun in Indien unterwegs sind oder vielleicht in Italien oder Spanien, sehen sich persönlich immer mehr konfrontiert mit dieser sehr, sehr heftigen Empörung, die dann eben oftmals auch darin enden kann, dass man Israelis in Restaurants nicht bedienen will. Also da gibt's mittlerweile schon genügend Beispiele.
Oder jetzt ganz kürzlich beim Eurovision Song Contest in ihrer alten Heimat in Wien in Österreich, wo es auch massiven Protest gegen die Teilnahme Israels gab. Meiner Ansicht nach zu Recht. Es ist der Eurovision Song Contest. Es ist für europäische Staaten. Also den Rest kann sich jeder selber denken. Frau Kneißl, zum Abschluss möchte ich mit Ihnen noch über ein beantragten Untersuchungsausschuss sprechen, der jetzt diese Woche im Bundestag auf Antrag der AfD diskutiert worden ist. Es geht konkret um die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines, die aber im Bundestag auf deutliche Ablehnung gestoßen ist. Die AfD konnte sich mit ihrem Vorstoß nicht durchsetzen, da die parlamentarischen Mehrheiten klar dagegen standen. Die AfD warf der Bundesregierung vor, die Sprengung der Leitung im Jahr 2022 nicht konsequent aufzuarbeiten. Der Abgeordnete Markus Frohnmeier sprach im Plenum von einer unzureichenden Aufklärung und stellte in den Raum, dass es Hinweise gebe auf eine mögliche staatliche Beteiligung, unter anderem auch aus der Ukraine. Vertreter von CDU und SPD, sie wiesen die Vorwürfe zurück und bezeichneten den Antrag als politisch motiviert. Die CDU, sie sprach von einem Versuch, die Ukraine in ein negatives Licht zu rücken und russische Narrative zu bedienen. Auch aus der SPD kam der Vorwurf, es handle sich um einen Schaufensterantrag, der vor allem innenpolitischen Zwecken im Wahlkontext diene. Die Grünen hingegen gingen besonders deutlich in die Offensive. Sie sprachen von einem Kniefall vor Wladimir Putin und man warf der AfD vor, wirtschafts- und energiepolitisch an Russland orientierte Position zu vertreten. Frau Kneißl, was halten Sie von diesem Antrag der AfD und was sagen Sie auch zur Tatsache, dass er mit großer parlamentarischer Mehrheit abgelehnt worden ist?
Ja, man möchte sich einfach mit dem Thema nicht beschäftigen, weil es wurde ja auch als Verschlussakte bezeichnet, was ich besonders bizarr finde, weil wir kennen das Lieblingswort europäischer Politiker, es ist transparent und Rechtsstaat und alle haben Zugang und allgemeine Beteiligung. Also von Transparenz ist hier keine Spur. Verschlussakte und was mich so stutzig macht in dieser Sache ist, warum die involvierten Firmen, die Investitionen verloren haben, ja, also dazu gehört Wintershall, dazu gehört Shell, dazu gehört die OMV, die einer der Lead Manager in der Nord Stream 2 war, also warum diese Versicherungen nicht Schadenersatz beantragen und warum die Versicherungen hier nicht dieser Firmen sozusagen tätig werden, ja, weil das würde ich als Versicherung machen, ja, oder als Firma, die einen hohen Vermögenswert gerade eingebüßt hat. Also gerade, das ist jetzt auch schon wieder im September 2022 passiert, diese Sprengung. Und das, was ich glaube, für Deutschland ganz besonders verbannt ist, ist, dass höchstwahrscheinlich, also wir haben hier noch, wir können hier nur im Konjunktiv sprechen, aber höchstwahrscheinlich zwei oder drei NATO-Staaten, nämlich Großbritannien, Polen und wahrscheinlich auch Schweden. Die Sache hat sich im schwedischen Küstengewässer abgespielt. Also drei NATO-Staaten eine Aktion mitgetragen haben oder zumindest das Auge zugemacht haben, die gegen einen vierten NATO-Staat gerichtet war, nämlich Deutschland. Und das würde, wäre ich Deutschland, mich dann doch in Mark und Bein erschüttern, wie geht's zu innerhalb einer Solidargemeinschaft wie der EU, wie der eben der NATO, weil wenn man solche Freunde und Verbündete hat, dann könnte man die Phrase schließen, braucht man keine Feinde mehr. Und das ist das, was mich so, das was für mich so viele Fragen aufwirft, ja. Also, dass man einfach nicht als Versicherung, als Firma wissen will, wer war's, ja? Weil das würde mich interessieren, wenn ich hier beispielsweise jetzt Schadenersatz zahlen müsste, ja? Und das sind ja Milliardenverträge sozusagen damals gekippt worden. zwar hier ist nichts passiert. Also man möchte wirklich sehr, sehr vieles unter den Teppich kehren. Man will gar nicht wissen, wer es war. Und was diesen Untersuchungsausschuss anbelangt, nun kann man sagen, gut, ein Untersuchungsausschuss könnte nur gewisse parlamentarische, politische Zusammenhänge ein wenig beleuchten, aber nichts in der Sache. Bislang hat man viel untersucht auf Landesebene, also sozusagen die in irgendeiner Weise mit dem Terminal dieser Pipeline zu tun haben, physisch zu tun haben, tagtäglich im Arbeitsalltag. Aber man hat es an sich verabsäumt, diese Thematik Nord Stream 2 auf eine Bundesebene, auf eine deutsche Gesamtbundesebene zu heben. Und das allein, frage ich mich auch, warum lässt man es sozusagen auf Landesebene und belässt es in der Provinz und beschäftigt sich damit nicht in der Hauptstadt.
Ja, Fragen über Fragen, die Sie da stellen, Frau Kneißl, die aber scheinbar verdrängt werden, nicht besprochen werden wollen. Man will dem großen Bruder scheinbar nicht in den Rücken fallen. Und ja, Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung Ihrerseits bedanke ich mich wie immer vielmals bei Ihnen für Ihre sehr spannenden, kompetenten Ausführungen und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Frühlingswochenende und freue mich, wenn wir dann nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, liebe Freiburg, fürs Leben. Ich freue mich auch auf ein gesundes Wiedersehen Ende nächster Woche und wünsche all unseren Zuhörern hoffentlich einen friedlichen Sonntag mit besseren Nachrichten. Bei uns sind heute Nachmittag sehr schreckliche Nachrichten wieder angekommen von schweren Beschuss einer Schule im Lugansk. Und ich kann nur allen, die von diesem Leid betroffen sind, einfach ein aufrichtige Empathie aussprechen, egal auf welcher Seite und wo auch immer sie sich befinden. Es ist menschliches Leid, tiefes menschliches Leid.
Mein Beileid auch an dieser Stelle für die Opfer dieser schlimmen Angriffe aus der Ukraine auf eine Schule in der Volksrepublik Lugansk. Und ja, trotz dieser traurigen Mitteilungen wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt ein schönes, sonniges Pfingstwochenende. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen und ja, jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohlauf und bis zur nächsten Sendung von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.